Hallo und herzlich willkommen zu einer Doppelfolge heute. Nicht zwei Gäste, sondern zwei Podcasts. Das ist eine Folge, die passt perfekt in den Kassenzone-Podcast und in den Energiezone-Podcast. Einige Hörer von Kassenzone haben mich im letzten halben Jahr darauf angesprochen, warum gibt's keine Energiezone-Folge mehr. Seit 2 Jahren laufen die Energiezonen-Folgen über 100 übrigens mittlerweile in einem eigenen Kanal. Findet ihr überall unter Energiezone. Heute ist Yannick zu Gast. Das ist der Gründer von Solarhandel24. Der war vor kurzem im OMR-Podcast. Und diese Geschichte musste ich ein bisschen besser verstehen. Unfassbar, was er aufgebaut hat innerhalb von 4 Jahren. Ein Business mit mehreren 100 Millionen Euro Umsatz in klassischen Handelsstil. Also er verdient sein Geld tatsächlich mit der Handelsmarge. Das gibt's ja normalerweise kaum noch hier bei Kassenzone. Und wir haben auch im Podcast über neue Expansionspläne gesprochen, nicht nur neue Märkte, sondern natürlich auch in dem Bereich Klimaanlage. Wenn ihr den Podcast heute am Erscheinungsdatum hört, dann dürfte euch wahrscheinlich in Deutschland oder in Südeuropa gerade die nächste Hitzewelle begegnen. Und da ist ja ganz klar, wohin die Reise geht beim Thema Klimaanlagen. Und darüber haben wir auch gesprochen. Mega Geschichte, super inspirierend, was er aufgebaut hat. Ich habe eine ganze Menge gelernt und ich hoffe, es inspiriert auch euch und ihr kauft euch schon in diesem Jahr die Klimaanlage und nicht erst im nächsten, wo es wahrscheinlich nochmal deutlich teurer wird. Viel Spaß mit dem Podcast. Yannick, herzlich willkommen zum Energiezone und Kassenzone Podcast. Heute wahrscheinlich die beste Folge in der Schnittmenge zwischen Handel und Energie. Gründer von Solarhandel24, vor kurzem im OMR Podcast und jetzt hier bei uns. Stell dich mal ganz kurz vor und erzähl, was Solarhandel24 macht.
Ja, danke dir, Alexander. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin Yannick, Gründer von Solago und Solarhandel24. Und letztendlich geht es bei uns so ganz, ganz kurz und grob zusammengefasst darum, dass wir dem Kunden immer probieren, den günstigsten Weg zur eigenen Solaranlage zu ermöglichen. Und das schaffen wir eben ganz gut, indem wir sagen, okay, wir verkaufen quasi alle Komponenten, die du für eine eigene Solaranlage so benötigst, verkaufen wir online über unseren eigenen Online-Shop. Sowohl in Komplettsets als auch einzeln. Und durch die Komplettsets ermöglichen wir das halt den Kunden quasi sehr, sehr einfach als Laie sozusagen, wie sie ja sind, selber die Solaranlage zu planen und sich selber ja zu entscheiden, was für Komponenten sind die richtigen für mich. Also diese Kaufentscheidung, diesen Prozess können die ganz gut selber entscheiden. Und dadurch können wir halt eben durch einen sehr, sehr schmalen Wasserkopf sozusagen, wir haben nicht diese Überstrukturen, die wir mit uns rumschleppen, können wir sehr, sehr günstig die Komponenten dann einfach online direkt an den Endkunden verschicken.
Und erzähl mal ein bisschen was zum Markt. Also nicht alle hier werden im OMR-Podcast gehört haben, aber wie viele Solaranlagen werden denn verkauft oder über welche Umsätze kann man denn überhaupt reden im deutschen Markt? Und das ist der DIY-Markt größer als dieser Handwerkermarkt? Also kannst du da mal ein bisschen Aufklärung schaffen?
Ja. Ich glaube, das ist ein super, super schwieriges Thema und ich glaube, damit beschäftigen sich gerade ganz, ganz viele, die das analysieren möchten. Wie groß ist denn überhaupt der Solarmarkt in Deutschland? Wie groß ist er noch? Wie viel davon ist ausgeschöpft? Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Grundsätzlich haben wir einige Großhändler, weil darauf kommen wir dann später noch zu sprechen, aber der Markt ist generell so strukturiert, dass er eigentlich von Produzenten an Großhändler, an Installateure und dann an den Endkunden verkauft. Und da gibt es so, ich sag mal, 3, 4, 5 Großhändler, die alle so mittlerweile knapp unter 1 Milliarde Jahresumsatz liegen. Also der Markt ist da schon ziemlich groß, aber der schwankt natürlich auch jährlich. Also natürlich durch politische Rahmenbedingungen werden die Kaufentscheidungen von den Kunden so stark beeinflusst, dass es teilweise halt eben extreme Unterschiede von Jahr zu Jahr in der installierten Photovoltaikleistung gibt.
Auch im Privatbereich, weil diese Unterschiede sehen wir natürlich in Großanlagen, die ja sehr stark auf das Thema Einspeisevergütung oder auch Netzanschlüsse abzielen. Da schwanken ja dann geht es ja in den Gigawatt-Bereich. Aber auch bei Kleinanlagen hängt das von kurzfristigen oder langfristigen politischen Entscheidungen ab, wo Leute dann sagen, okay, ich warte mal ab, wie die neue Einspeisevergütung aussieht, ob sich das für mich lohnt.
Ja, total. Also die Einspeisevergütung ist natürlich ein Faktor, aber wir haben es ja auch gesehen, zum Beispiel 2022 mit dem Ukraine-Krieg, Öl- und Gaspreiskrise, da ging es natürlich los, dass ein extremer Run auf Photovoltaikanlagen begonnen hat. Und da war es gerade vor allem im Privatkundensegment so, dass jeder in Deutschland auf einmal eine PV-Anlage haben wollte, um eben diesen Preisschock sozusagen zu entgehen und diese Volatilität einfach irgendwie ein bisschen umgehen zu können und einfach sichere, planbare Energiekosten zu haben und natürlich auch Unabhängigkeit einfach vom Energiemarkt zu haben. Das war ein riesiges Thema. Auf einmal hat auch jeder über Blackouts gesprochen und jeder hat darüber gesprochen, wie ist es denn, wie kann ich mich denn so unabhängig wie möglich machen vom Energiemarkt und was ist denn, wenn der Netzstrom mal ausfällt? Also wir sehen sehr, sehr stark, auch jetzt natürlich durch die Schließung der Straße von Hormuz haben wir es auch direkt gemerkt. An einem Samstag wurde die Straße geschlossen, da wurde es bekannt gemacht und direkt am Montag sind unsere Anrufzahlen im Kundenservice explodiert. Also wir hatten da so ein Cap drin in unserem Telefontool. Ja, das hat, glaube ich, den Hintergrund, dass da nicht so viele Bots dann irgendwie anrufen und die ganze Telefonschleife da lahmlegen. Und dass dieser Cap wurde komplett ausgelöst. Also quasi unsere Telefonschleife ist dann dadurch zusammengebrochen, weil einfach so viele Leute bei uns angerufen haben und so viele Leute haben auch bestellt. Also das war jetzt nicht nur, ich informiere mich mal so ein bisschen über PV-Anlagen, sondern das war auch wirklich, ich möchte die jetzt wirklich kaufen. Und unsere Umsätze sind ja dann auch im März extrem gestiegen. Also wir hatten in den Vormonaten immer so 20 Millionen Euro Monatsumsatz und sind dann auf knapp 70 Millionen Euro gegangen. Also wir konnten uns quasi gar nicht mehr retten. Und dadurch sieht man natürlich schon, jetzt auch gerade natürlich im Onlinehandel, wo der Kunde sofort auf die Website gehen kann und sozusagen direkt sich informieren kann und schauen kann, was möchte ich dann für eine PV-Anlage haben und auch sofort den Kauf abschließen kann. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt erstmal bei einem Installateur anrufe und mich beraten lasse. Da ist der Entscheidungsweg auch deutlich länger. Und deswegen sehen wir solche Nachfragesprünge natürlich sehr schnell und sehr direkt. Wir bekommen die sofort mit.
Okay, das ist, du hast ja gerade schon zwei, drei Zahlen genannt. 70 Millionen sozusagen Peak-Umsatz. Ich glaube, im OMR-Podcast lief es irgendwie auf 450 Millionen Umsatz in 2025, war das, glaube ich?
2025 waren wir knapp bei einer Viertelmilliarde. Und jetzt für 2026 planen wir eben die 450 Millionen.
Ah, okay, das war also so, ja. Wir haben jetzt richtig sortiert. Genau. Aber was ich viel spannender finde, ist eigentlich die Gründungsgeschichte, weil das klingt ja jetzt nach einem sozusagen erfahrenen Solarhändler seit 20 Jahren, aber ich gebe es ja erst seit 4 Jahren. Springen wir nochmal zurück. Und das ist quasi für aus der Kassenzone-Perspektive so interessant, weil es ist ja offensichtlich doch noch möglich, ja, Märkte so mit Do-it-yourself, also auch selbst aufbauen, jetzt gar nicht bezogen auf die Solaranlage, sondern bezogen auf das E-Commerce-Geschäft, noch zu knacken. Also wenn du mir 2022 einen Businessplan vorgelegt hättest und sagst, hier Alex, investier doch mal, ich habe eine tolle Idee, Solaranlagen verkaufen, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen gegoogelt. Nee, guck mal, es gibt doch das überall, in jedem Baumarkt gibt es das doch und da gibt es auch schon Großhändler, Yannick, da kannst du eigentlich nicht viel reißen, aber offensichtlich schon. Also müssen wir einmal zurückspringen, warum das eigentlich so war. Wie ist das gekommen?
Ja, also tatsächlich ist es uns selber auch erst auf der Reise sozusagen richtig bewusst geworden, was für ein riesiges Potenzial unsere Geschäftsidee hat. Also wir sind 2022 gestartet, einfach mit dem Verkauf von Balkonkraftwerken, ganz am Anfang sogar ursprünglich über eBay Kleinanzeigen. Also wirklich ganz lean reingestartet, gesagt, okay, Balkonkraftwerke ist jetzt einfach so ein Trend, das ist ein cooles Produkt. Bei einem Balkonkraftwerk geht es ja letztendlich darum, das ist eine Mini-Solaranlage, ich sag mal so 1 bis 4 Solarmodule, kleiner Speicher mittlerweile dabei, kannst du selber installieren, selber montieren, selber in Betrieb nehmen und hast dadurch natürlich einen sehr, sehr schmalen Prozess, um eigenen Strom zu produzieren. Das ist erstmal so Hintergrund Balkonkraftwerke und das ist auch der Grund, warum die Balkonkraftwerke dann in den letzten Jahren so erfolgreich geworden sind, weil sie einfach so easy sind zu installieren und eigentlich für jeden gedacht sind und für jeden auch Sinn machen. Und das haben wir 2022, davon haben wir mitbekommen, durch einen Kumpel von mir, war damals mein bester Freund während des Abiturs und der hat halt dann als Werkstudent gearbeitet in einem kleinen Solar-Online-Händler. Aber die haben nicht nur Solar gemacht, also die haben wirklich jeden Trend mitgenommen. Ich habe das auch im OMR-Podcast-Kurs erzählt. Also die haben Schneefräsemaschinen verkauft, die haben Masken verkauft und dann eben auch 2022 mit dem Vertrieb von Balkonkraftwerken online begonnen. Und der hat da als Werkstudent sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Also der hat da wirklich richtig Stunden gekloppt und von der Logistik bis über den Einkauf alles gemanagt. Und sehr, sehr viel da gearbeitet. Und irgendwann hat er dann gesagt, okay, ganz ehrlich, das ist jetzt meine Chance, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Und hat sich dann selbstständig im Solarbereich gemacht, aber tatsächlich da nicht mit Fokus auf Balkonkraftwerke, sondern er hat sich entschieden, er möchte Wechselrichterspeicher für große PV-Anlagen, also für sozusagen normale Eigenheim-PV-Anlagen, einfach einkaufen und verkaufen. Also er hat ein ganz klassisches Handelsunternehmen dann gegründet, auch sozusagen kaum mit Kapital. Aber er hat sich dann ein bisschen Geld von seiner Oma irgendwie besorgt, hat dann gesagt, okay, ich kann gut Polnisch sprechen, weil er ist Pole, ist dann ins EU-Ausland, unter anderem eben dann nach Polen gefahren und hat da Wechselrichter und Speicher eingekauft. Und in Deutschland war es halt so, Wechselrichter, Speicher.
Das ist schon so ein Graumarktgeschäft dann, oder? Ich meine, er hat das ja nicht bei den Herstellern bezogen, sondern er ist zu einem anderen Händler nach Polen gefahren, hat dort gute Konditionen bekommen und offensichtlich ist ja eine Nachfrage-Arbitrage. Also in Polen hatte jemand zu viel auf Lager und in Deutschland gab es zu wenig, also hat er das daher geholt. So muss man sich schon vorstellen, oder?
So muss man sich vorstellen. Also diese Ineffizienzen im Markt gibt es ja fast gar nicht mehr. Aber eben 2022 gab es die, weil natürlich die Hersteller, so ein Huawei, Sungrow, BYD, wie sie alle heißen, Die haben eine bestimmte Menge für den EU-Markt an Waren und das verteilen die natürlich dann unter den Ländern. Und in Deutschland ist es dann so, durch den Ukraine-Krieg, die Nachfrage, wie ich eben schon gesagt habe, hat so geboomt, dass alle gesagt haben, okay, ich kann mir das leisten, notfalls nehme ich einen kleinen Kredit auf, ich habe die Bonität, ich kann mir auf jeden Fall eine eigene PV-Anlage für 20.000, 25.000
Euro. Aber warum war denn diese Nachfrage in Deutschland dann so viel höher? Weil Polen war ja genauso betroffen vom Ukraine-Krieg. Die konnte es nicht leisten.
Die konnten es sich leisten. Also die Komponenten sind in Polen ungefähr gleich teuer wie in Deutschland gewesen. Mhm. Das Einkommensniveau in Polen ist aber deutlich geringer. Und deswegen konnten die sozusagen Leute, die in Polen wohnen, sich nicht einfach so die PV-Anlage leisten, sondern klar, die haben auch dahin gedacht, der war natürlich auch im Verhältnis zu den Jahren davor, hat sich der Markt auch sehr, sehr gut entwickelt, aber eben nicht so extrem wie in Deutschland. In Deutschland hatte jeder das nötige Geld sozusagen übrig als Eigenheimbesitzer oder sehr, sehr viele Leute eben, und die konnten den ganzen deutschen Markt an Wechselrichtern, Speichern und auch Solarmodulen sozusagen leer kaufen. Und dann musste man ins EU-Ausland gehen, wo das Einkommensniveau geringer ist, um da eben die Komponenten einzukaufen. Weil die sich nicht mal eben so die ganzen Sachen leisten konnten und den Markt nicht so leer kaufen konnten. Also ist dann eben der Kevin, mein Kumpel aus dem Abitur, mit dem alten Audi von seinen Eltern und einem Anhänger nach Polen gefahren, hatte ein bisschen Geld dabei, weil er sich natürlich nicht getraut hat, das einzige Geld, was er sich jetzt von seiner Oma geliehen hat, da an irgendeinen Großhändler zu überweisen. Das Risiko war einfach viel zu hoch. Wenn er den über den Tisch gezogen hätte, wäre das Geld direkt weg gewesen. Deswegen hat er gesagt, ich fahre da lieber einfach jetzt selber hin, beiß in den sauren Apfel und mach die Fahrt. Und dann tausche ich sozusagen Ware gegen Geld und habe meine Sicherheit. Und das hat er dann ein paar Mal gemacht und das war krass. Also er konnte da wirklich Margen machen, er konnte dann Wechselrichter einkaufen und für den doppelten Preis in Deutschland verkaufen an einen Installateur. Also nicht mal an den Endkunden direkt, sondern noch an einen Installateur, der dann auch nochmal seine Marge sozusagen eingeplant hat. Und dann ist er ganz, ganz oft auf dem Rückweg, hat er direkt ein paar Stops in Deutschland verteilt gemacht, teilweise in Bayern, und hat da direkt wieder seinen Hänger und seinen Audi leer gemacht. Und hat die ganze Ware wieder auf dem Rückweg verkauft.
Das klingt so ein bisschen so wie nach der Wende. Sind ja ganz viele westdeutsche Autohändler, haben ja quasi ihre ganzen Schrottkarren, ihre Asconas in die DDR gefahren und dort geparkt und verkauft. So klingt das ja. Also aber es ist ja krass, dass es überhaupt noch so eine Ineffizienz im Markt gibt. Dass es da nie keine Clearance-Stelle gibt, keine Großhändler. Großhändler hätte auch dieses Geschäft eigentlich machen müssen. Also das war doch die Aufgabe gewesen, eines deutschen Großhändlers zu erkennen, scheiße, ist alles leer. Ne? Ich rufe hier meinen polnischen Counterpart an, überweis ihm 100 Millionen, ja, nehmen das ganze Lager ab. Aber das hat dein Kumpel gemacht. Ja, krass, geil.
Ja, also das ist auch eine Sache, die wir jetzt über die Jahre gelernt haben. Bei größeren Großhändlern sind die Strukturen einfach schon so festgefahren. Die haben dann natürlich, da kauft auch nicht mehr der Gründer selber ein oder der Geschäftsführer, sondern die haben natürlich eine Einkaufsabteilung, die strukturiert ist. Und die Mitarbeiter kommen dann teilweise nicht auf die Idee und möchten es auch gar nicht machen, das Risiko nicht eingehen, dann irgendwo im EU-Ausland bei kleineren Großhändlern die Ware mal schnell zuzukaufen, sondern die haben ihren klassischen Einkaufsweg, und wenn darüber die Ware nicht zur Verfügung steht, dann werden die nicht kreativ und suchen sich irgendwelche Lösungen. Dafür ist die Struktur dann einfach zu groß, sondern die angestellten Einkäufer in der Einkaufsabteilung, die sagen dann, ich krieg gerade von dem Hersteller die Ware nicht, also müssen wir warten. So, fertig. Thema abgeschlossen, ne? Und das ist dann die Chance für so kleine Unternehmer wie uns dann gewesen, zu sagen, wir gehen aber diese extra Meile, wir suchen uns kreativ die Wege, gucken, wo wir die Ware irgendwo herbekommen. Und das ist halt wirklich Kevins Superkraft, wenn man so möchte. Der hat schon während des Abiturs die ganze Zeit auf eBay und eBay Kleinanzeigen irgendwelche Produkte gehandelt, irgendwo eingekauft. Also der hat ein wahnsinniges Gedächtnis dafür, wie viel ein Produkt kosten darf und wo man irgendwie noch ein bisschen Marge mitmachen kann. Und das hat er dann eben genutzt, und bei den Photovoltaikanlagen konnte das genau ausspielen, diese Stärke. Und dann hat er eben gesagt, okay, ich suche mir irgendwo im EU-Ausland, primär eben in Polen, die Großhändler und kaufe mir da Stück für Stück die Waren ein und verkaufe die hier eben weiter. Und dadurch konnte er natürlich so viel Marge machen. Und wir haben eben schon kurz drüber geredet. Er hat dann als One-Man-Show in der Garage seiner Eltern, also wirklich eine ganz normale PKW-Garage, hat er dann so viel Ware gedreht, dass er als One-Man-Show alleine im Monat 700.000 Euro Nettoumsatz gemacht hat. Und das auch sehr profitabel.
Aber bleib mal ganz kurz nur zum 700.000 Euro Nettoumsatz. Damals haben Solarpaneele, glaube ich, noch 120 Euro gekostet. Also er hätte 7.000 Solarpaneele verkaufen müssen. Er hat wahrscheinlich ein paar Wechselrichter verkauft. Ein Wechselrichter hat noch ein bisschen mehr. Aber es ist ja, also das in der Garage zu machen, ist ja pure Wahnsinn. Wir reden ja sozusagen von LKW. Wir reden ja nicht von einer LKW-Ladung. Wir reden ja von mehreren LKW-Ladungen, die er hat handeln müssen. Also Respekt an Kevin an dieser Stelle.
Ja, das war krass. Und davon habe ich eben mitbekommen, habe mit ihm geschrieben, weil wie gesagt, er war immer mein bester Kumpel im Abitur. Und ich fand es halt Wahnsinn. Wahnsinn, das zu hören, dass er halt als One-Man-Show da 700.000 Euro macht. Und er hatte halt eben keinen Online-Shop, keine Investoren. Also alles, was man so aus der Startup-Welt kennt und gelernt hat, hatte der nicht. Ne? Also er hatte gar kein, er war gar nicht in der Startup-Bubble unterwegs. Der war da in der Nähe von Gummersbach, wo wir herkommen, auf dem Dorf, in der Garage seiner Eltern und hat das über eBay Kleinanzeigen und über Kontakte einfach gedreht, diese ganzen Sachen. Und da ist mir bewusst geworden, okay, vielleicht braucht man das alles auch gar nicht in der Startup-Bubble. Vielleicht ist es wichtig, ganz am Anfang, gerade wenn man am Anfang steht, einfach mal selber Gas zu geben und die Basics zu machen. Also einfach was einzukaufen, teurer verkaufen, es ist profitabel. Und wenn man merkt, es funktioniert, dann einfach zu skalieren und einfach richtig hart dafür zu arbeiten. Weil ich habe auch gemerkt, er war wirklich den ganzen Tag nur am Malochen. Also der hat richtig, richtig reingeklotzt. Ne? Und das hat sich aber auch natürlich sofort gelohnt. Und er hat uns dann gesagt, also mir und dem Julian, wir haben uns im Studium kennengelernt hier in Düsseldorf. Und er hat uns gesagt, ey, guck mal, ihr kennt euch doch online so ein bisschen aus. Ihr wisst, wie man mit Shopify schnell einen Online-Shop baut. Macht doch Balkonkraftwerke. Das ist jetzt mal so ein Tipp von mir. Ich schaffe das zeitlich eh nicht, das zu machen. Und das ist natürlich so ein ja, kleinteiligeres Geschäft. Ne? Und wenn ihr das macht, damit könnt ihr sicherlich auch echt gute Umsätze machen. Und das ist gerade ein super Thema. Das ist ein cooles Produkt, das ist nachhaltig, das funktioniert richtig gut und die Nachfrage ist sehr, sehr hoch. Und die Komponenten könnt ihr bei mir auch einkaufen. Und dann haben wir sofort gestartet. Also da haben wir direkt gesagt, okay, wir müssen jetzt direkt durchziehen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Wir dürfen uns nicht zu lange Zeit dafür lassen. Wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen Ersparnisse zusammenkratzen und eine GmbH gründen, weil das war mir wichtig, weil ich schon wusste, okay, unsere Zielgruppe wird ein bisschen älter sein. Wir verkaufen teure Produkte online. Wenn wir da mit einem Einzelunternehmen oder mit einer UG an den Start gehen, dann könnte das ein paar Kunden abschrecken. Also eine GmbH wirkt da schon ein bisschen besser und wirkt ein bisschen mehr so, als wären wir schon ein größeres Unternehmen vielleicht. Und hätten ein bisschen mehr Kapital im Rücken. Also haben wir die 12.500 Euro für die GmbH zusammengekratzt. Man braucht ja nur die Hälfte des Stammkapitals am Anfang, die man hinterlegen muss. Die haben wir dann zusammenbekommen zu zweit und haben direkt gesagt, okay, wir starten jetzt rein. Hab dann eBay Kleinanzeigen-Account erstmal gemacht, paar Bilder selber gefotoshoppt und mit Fiverr da irgendwie probiert klarzukommen. Und das haben wir dann, da haben wir dann ein paar Produktbilder gehabt und direkt haben sich Leute darauf gemeldet auf eBay Kleinanzeigen. Und wir haben sofort ein paar Rechnungen geschrieben und ich habe direkt gemerkt, okay, da geht richtig was in den Markt. Und dann haben wir relativ schnell gesagt, okay, wir müssen jetzt direkt auch einen Online-Shop machen, ein bisschen Google Ads, Meta Ads draufschalten und haben da wirklich am ersten oder zweiten Tag, wo wir den Online-Shop live hatten, 5.000 Euro Umsatz gemacht. Ja, und da ist uns, glaube ich, so bewusst geworden, da müssen wir jetzt voll reingehen in das Thema.
Ja, total geil. Also von ja quasi 1-2 Millionen in der ersten Phase jetzt auf irgendwie 70 Millionen Runrate. Aber ich frage mich ja, also das ist ja auch extrem gut beschrieben bei OMR, ihr wächst und wächst und wächst, man schafft es ja gar nicht, Strukturen hinterher zu ziehen. Aber ja. Wie macht ihr das denn? Weil ihr müsst ja quasi eigentlich permanent in so einem Lieferversprechen-Problem sein. Also eigentlich, ihr schafft es quasi, das richtige Angebot zum richtigen Preis sozusagen auf die Webseite zu bringen und verkauft ja so schnell ab, dass ihr eigentlich gar nicht hinterherkommt, diese Sachen so schnell zu sourcen. Also wäre sie jetzt 10, 20 Jahre schon im Markt, hätte schon eure 100.000 Quadratmeter Läger, könnte man das machen. Aber ihr seid ja eigentlich immer so genau auf der Kante, wo man sagt, okay, was dürfen wir eigentlich versprechen im Sinne von Lieferzeit sozusagen oder Vereinnahmung von Payment versus Lieferung. Das muss doch im Grunde genommen sein, was dich um schlaflose Nächte bringt. Gar nicht, dass du es am Ende nicht ausliefern kannst, das Versprechen nicht geben kannst, sondern der Wachstumserfolg, das ist wahrscheinlich das, was die größten Probleme bereitet. Während ja andere E-Commerce-Businesses gar nicht wissen, wie sie Umsatz generieren, wisst ihr gar nicht, wie also so klingt das so ein bisschen für mich. Beschreibe ich das falsch oder habt ihr eher andere Themen?
Ja, also das Bottleneck ist sozusagen, die Ware rauszukriegen. Ne? Also das stimmt total. Das war schon von Anfang an so und wir sind wirklich schon, seitdem es uns gibt, immer auf dieser Schwelle, wie du es auch schon beschrieben hast. Ganz am Anfang war es natürlich so, wir hatten kein Kapital und wir mussten am Anfang erstmal natürlich die Produkte erstmal abverkaufen und konnten sie danach auch erst einkaufen. Das heißt, wir haben am Anfang diese 5.000 Euro Tagesumsatz gemacht, hatten ja aber nur 12.500 Euro Kapital zur Verfügung, ganz zu Beginn. Das heißt, wir mussten dann erstmal natürlich mit dem Geld, was wir sozusagen eingenommen haben, was wir abverkauft haben, wir hatten sehr, sehr lange Lieferzeiten dann aber auch auf der Website ganz zu Beginn. Das lag einfach nur daran, dass wir dann erstmal die Ware natürlich beim Kevin zum Beispiel einkaufen mussten. Und das habe ich auch schon kurz im OMR-Podcast erzählt. Wir haben am Anfang auch gesagt, der Kevin soll den Versand machen für uns. Wir hatten also gar keine Struktur. Also wir hatten wirklich nur diesen Online-Shop ganz zu Beginn 2022. Wir hatten keine Ware und kein Lager und auch keinen Dienstleister, der Logistik machen könnte. Das heißt, Kevin wollte das machen und der hat uns dann aber relativ schnell mitgeteilt, dass er das halt nicht schafft zeitlich. Und dann mussten wir ganz, ganz schnell hier einen Logistikdienstleister in Düsseldorf organisieren. der uns dann die Ware verschickt. Das heißt, dann haben wir schnell die Ware bei Kevin bestellt, zum Dienstleister hin und der hat es dann versendet. Und da hatten wir auch eine kritische Phase, wo wir gesagt haben, ey, die Kunden warten jetzt schon so lange. Wir mussten erstmal die Ware auftreiben, das hat uns schon mal ein bisschen Zeit gekostet und dann musste es jetzt auch noch verschickt werden, hat es auch wieder Zeit gekostet. Das war dann schon ein Problem ganz am Anfang. Mittlerweile ist es natürlich so, dadurch, dass wir jetzt die letzten Jahre so gut gewachsen sind und auch immer alles an Kapital in der Firma gelassen haben, das heißt, wir haben uns keine Gewinnentnahmen gemacht, dass wir natürlich schon einen gewissen Stockage uns schon sichern können. Und man muss auch sagen, die Strukturen haben sich natürlich auch mittlerweile geändert. So wild einkaufen wie ganz zu Beginn können wir natürlich auch nicht mehr.
Also ihr seid jetzt nicht mehr auf den Graumarkt angewiesen, sondern ihr könnt jetzt direkt zu einem Huawei, einem BYD gehen, zu einem Kostal und sagen, hier, das ist, was wir in diesem Jahr eigentlich verkaufen wollen. Gebt uns mal eine gute Kondition, dann kriegt ihr quasi mindestens auch die Kondition, die ein großer Großhändler hat. Vielleicht haben die noch etwas größere Volumen, aber ihr dürftet jetzt ja mittlerweile auch dort offene Türen einrennen. Wenn ihr bei Huawei klingelt, dann nehmen die das Telefon noch ab.
Ja, mittlerweile ist es so, mittlerweile. Aber das ist auch erst seit ein paar Wochen oder Monaten so, tatsächlich. Also das war wirklich ein Kampf gegen Windmühlen, wirklich ganz, ganz schwierig, sich in den Markt da durchzusetzen. Also wir kaufen immer noch teilweise auf dem Graumarkt ein, aber auch einen großen Teil, je nachdem, welche Marke das dann eben letztendlich ist, kaufen wir direkt bei den Herstellern ein. Wir haben große Herstellerkooperationen, wie zum Beispiel mit Anker für die Balkonkraftwerkspeicher. Wir haben mit Aiko für die Solarmodule eine sehr, sehr große Kooperation. Und mittlerweile geht es auch in Richtung Huawei, Sungrow, dass wir da auch dran sind, da Partnerschaften ans Laufen zu kriegen. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil du musst dir vorstellen, der Markt ist, wie schon gesagt, immer im mehrstufigen Vertrieb konzipiert. Das heißt, der Hersteller hat an den Großhändler verkauft, der Großhändler an den Installateur. Und der Installateur, der geht dann zum Endkunden nach Hause, schreibt ganz viele Angebote, berät ihn und hofft dann, dass er von 20 Angeboten und Beratungsgesprächen vielleicht eine PV-Anlage verkauft. So, diese PV-Anlage ist aber dann auch relativ teuer, weil er muss ja mit dieser einen PV-Anlage alles finanzieren, was er an vertrieblicher Leistung davor schon gemacht hat, wo er vielleicht keine Anlage verkauft hat. Das heißt, so eine klassische 10 Kilowatt Peak-Anlage, die kostet dann vielleicht, wenn man es beim Installateur kauft, sagen wir mal jetzt zu aktuellen Marktpreisen 16.000 bis 18.000 Euro inklusive Speicher.
Ja, mit Installation. Das ist schon relativ, also all in. Ne?
Kommt aufs Dach. All in, mit Installation, genau. Ja. So 16.000 bis 18.000 Euro. Das Erste, was natürlich dann der Kunde macht, ist hingehen und einfach mal googelt, was hat mir denn der Installateur jetzt angeboten? Was für Komponenten sind das denn? Dann googelt der die gewissen Marken und sieht natürlich dann sofort uns, weil wir machen ein riesiges SEO-Game. Also wir stehen eigentlich immer ganz, ganz oben bei SEO organisch. Wenn man irgendwas mit Solarpaneele kaufen, Solaranlage kaufen oder auch die Hersteller selber googelt, dann findet man uns immer. Und dann sieht man natürlich auch öffentlich die Preise. Und dann ist der Kunde natürlich nicht blöd. Der rechnet dann zusammen und sieht, dass zum Beispiel bei uns eine 10 Kilowatt Peak-Anlage mit Modulen, Speicher und so weiter 7.000 Euro zum Beispiel an Komponenten kostet. Das heißt, der Installateur fragt danach, wie hat Ihnen das Angebot gefallen? Und der Kunde sagt dann, ich habe jetzt online gesehen, ich zahle aber für alle Komponenten inklusive Unterkonstruktion und allem nur 7.000 Euro, wenn ich es online bestellen würde bei Solarhandel24. Ich zahle jetzt aber bei dir 16.000 bis 18.000 Euro. Das ist mir zu teuer. 10.000 Euro für die Installation kann ich nicht nachvollziehen. Das Problem ist, der Installateur kann aber gar nicht vom Preis so viel runtergehen, weil der hat ja so viele Kosten gehabt, auch um dieses Angebot oder um diesen einen Abverkauf zu machen, dass er von den Preisen gar nicht so viel runtergehen kann. Das heißt, die Marge sieht erstmal sehr, sehr hoch aus für den Endkunden, aber so viel Marge macht er dann gar nicht, dass er jetzt da noch 5.000 Euro runtergehen kann von seinem Angebot. Das heißt, der Installateur geht dann zum Großhändler und sagt, ich brauche günstigere Preise, weil guckt euch das mal an. Hier, ich habe hier Screenshots von Solarhandel24, wie günstig das online ist. Das macht mir ein bisschen die Kunden kaputt. Dann geht der Großhändler, weil der kann auch nicht weiter runtergehen, geht der dann wieder zu seinem Hersteller und beschwert sich da. Das ist so ein bisschen die Kette des Anschreins sozusagen, die dann losgeht.
Ja, aber aus Herstellersicht, also erstmal Respekt sozusagen für den Erfolg des Herstellers. Die haben ja auch ein Interesse, dass es nicht zu billig wird, weil die haben ja auch Probleme, Geld damit zu verdienen, ihre Wechselrichter zu verkaufen. Ja. Und ich sage das immer auf Vorträgen, Solarpaneele sind jetzt billiger als Holz im Baumarkt. Also wenn man mit Solarpaneelen heizen könnte, wäre das eigentlich die beste, das ist die energieeffizienteste Lösung für alle. Es gibt ja schon ein Problem, dass die Komponenten, also vor allem die Paneele, nicht unbedingt die Wechselrichter, aber Paneele sind einfach zu billig. Ja, also da kann keiner mit Geld verdienen und die brauchen ja so, müssen ja so ein bisschen Geld verdienen, weil am Ende braucht man ja Großhandelsstrukturen, weil wenn jetzt nicht dieser massive Nachfragepeak immer wieder kommt, brauchst du jemanden, der sagt, okay, ich gehe ins Risiko, kaufe jetzt für 200 Millionen Euro Paneele ein, leg mir die aufs Lager, verteile die. So, dafür muss ich die aber 50% Aufpreis haben, weil ich habe eine Logistikleistung, ich habe eine Lagerleistung, ich habe eine Distributionsleistung, ich habe eine möglicherweise Gewährleistungsrisiko, was ich irgendwie abdecken muss. Das nehmt ihr ja quasi durch dieses massive Wachstum raus. Also ihr könnt es euch quasi leisten, mit deutlich weniger Marge zu arbeiten, weil ihr das so schnell dreht. Also das Problem ist ja schon real. Das ist ja nicht, was du beschreibst. Keiner in dieser Kette, die du gerade beschrieben hast, wird ja jetzt unfassbar reich. Weder der Installateur noch der Solarhersteller. Da bin ich jetzt schon skeptisch als Huawei und sagen, naja, wo geht denn da die Reise hin? Was bringt mir das denn, wenn Yannick, meine Solar, habe ich nochmal 300 Millionen Euro mehr Umsatz über Yannick, aber die haben vielleicht eine schlechtere Margenstruktur als der Umsatz über einen Großhändler. Insofern also finde ich jetzt nicht, ist nichts Bösartiges dabei. Also keiner verdient eigentlich Geld in dem Markt aktuell.
Ja, aber letztendlich ist es so, der Großhändler geht da natürlich zum Hersteller und sagt, okay, ich brauche günstigere Preise oder wir müssen irgendwie verhindern, dass Solarhandel 24 online verkauft, weil das macht uns so ein bisschen das Geschäft kaputt. Und der Hersteller ist natürlich jetzt erstmal loyal gegenüber seinen Großhändlern, weil die machen so viel Umsatz bei ihm. Das sind so viele mittlerweile oder 3, 4, 5 große auf jeden Fall. Die sind natürlich viel, viel größer als wir. Von daher haben wir da erstmal nicht so ein großes Mitspracherecht. Das, was du gerade beschrieben hast, das stimmt natürlich. Aber wir sind ja nicht der Grund, warum die Produkte online günstig angeboten werden. Also du hast immer irgendwelche kleineren Unternehmen, die das auf eBay anbieten und so weiter und so fort. Das heißt, du findest online immer Preise, das ist transparent, der Markt ist schon transparent. Du kannst immer googeln, wie viel kostet der Wechselrichter von dieser und dieser Marke und du findest dazu immer einen Preis auf eBay oder einen kleinen.
Nee, ich wollte euch jetzt auch gar nicht die Schuld zuschieben, ich wollte nur einmal beschreiben, dass sozusagen alle in dieser Kette eine Herausforderung haben, aber würde das nicht dazu sprechen, um das zu umgehen, ist ja die klassische Handelsantwort, Strukturen zu schaffen, die schwer vergleichbar sind, zum Beispiel Bundles oder Marken. Ne? Anker könnte jetzt ja sagen, hey, wir bauen jetzt zusammen zu unserem Anker sozusagen Anker Solix Pro oder wie auch immer diese Dinge heißen, da verkaufen wir jetzt nicht Alco-Paneele oder andere Paneele, sondern kommen Anker-Paneele dazu, ne, die und das wirkt ja dann für den Kunden, die können so auch 10% teurer sein, ne, aber es wirkt dann alles wie aus einer Hand. Das wäre ja eigentlich die Antwort eines funktionierenden Handels. Aber das sehe ich noch nicht so richtig. Vor allem wundert mich auch total, dass es da nicht viel stärkere, ja, vor allem auf der Panelseite, viel stärkere Marken gibt. Oder übersehe ich da was? Gibt es das vielleicht schon?
Nee, das haben schon super viele probiert und das war irgendwie nie erfolgreich. Also Anker hat zum Beispiel auch schon probiert, mit eigenen flexiblen Solarmodulen zum Beispiel was zu machen. Ich meine, die hatten sogar auch mal so ein Co-Branding mit Glas-Solarmodulen, also Doppelglas-Solarmodulen, die dann unter deren Marke liefen. Es gab auch schon viele Marktteilnehmer von uns, kleinere Marktteilnehmer, die dann probiert haben, eigenes Solarmodul auf den Markt zu bringen. Das hat nie so richtig funktioniert, weil da einfach die Differenzierung nicht groß genug ist. Und ich glaube, der deutsche Kunde, der kauft dann lieber, glaube ich, von so einem großen Tier-One-Distributor sozusagen Hersteller. Das ist ja immer dieses Bloomberg Tier-One-Rating, dass die Firma, die das Solarmodul produziert, besonders finanzstark ist und dass es die schon lange gibt und so weiter. Und ich glaube, da kauft der Kunde dann lieber bei denen etwas ein, als bei einem Private-Label-Produkt sozusagen, wo dann der Markenname vom Distributor draufsteht sozusagen. Also ich glaube, das ist für den Kunden nicht so attraktiv.
Soweit gehen die Kunden, die wissen im Grunde genommen, welche Eicosolar ist jetzt irgendwie besser als X-Solar aus Vietnam. Also gehe ich lieber zu Eicosolar und zahle da 5 Euro mehr pro Modul. Das machen die?
Voll. Also die Kunden sind, das haben wir auch gemerkt, wahnsinnig gut informiert mittlerweile. Also es liegt natürlich an, keine Ahnung, sowas wie ChatGPT, weil die da auch mal eben nachfragen können, was ist denn der Unterschied zwischen einem ABC-Modul, also einem Back-Contacted-Solar-Modul und einem normalen N-Type-Topcon-Modul. Diese ganzen Fachwörter, das haben die alles drauf. Also die kennen sich sehr, sehr gut damit aus und das Wissen kannst du dir auch mittlerweile sehr, sehr schnell und einfach besorgen. Also das sind trotzdem absolute Laien. Das sind keine Handwerker. Das sind wirklich Leute wie du und ich sozusagen, die teilweise sind es Rechtsanwälte oder so. Das sind Leute, die haben eigentlich beruflich nichts damit zu tun, ne? Mit Solarmodulen. Aber die beschäftigen sich damit. Das wird richtig zum Hobby. Das wird auch zu einer Sucht. Und die haben richtig Bock, sich damit zu beschäftigen. Die sind sehr, sehr gut informiert. Natürlich auch unter anderem durch so YouTube-Videos. Wir haben ja auch einen sehr, sehr großen YouTube-Kanal mit 150.000
Abos. Habe ich schon einige gesehen auch. Hat mir schon geholfen.
Ja. Sehr gut, genau. Und das gucken sich die Kunden alle an. Also die kennen alle unsere Erklärvideos und die haben das alle schon gesehen. Und dadurch sind die sehr, sehr gut informiert. Und die kennen schon einen Unterschied zwischen einem Eico-Solarmodul und einem anderen Hersteller. Das haben die schon drauf, ja.
Und also quasi Marken ist erstmal nicht so ein großes Thema. Also ich kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass es demnächst die Solago-Module gibt, aufgrund der sozusagen schlechten Erfahrungen im Markt, die ihr bisher beobachten könnt. Andere Handlungsoptionen für solche Businesses wie euch sind oft so, dass man so sich horizontal ein bisschen stärker aufstellt oder vertikalisiert. Man geht tiefer in der Wertschöpfung und sagt, wir machen auch die Angebote und wenn der Kunde sich bei uns das zusammenstellt, das Set, dann könnten wir ja dieses Angebot an Partner Handwerker versenden, ne, die dann über uns einkaufen. Und dann sind auf einmal, ist diese Vergleichbarkeit ein Vorteil, kein Nachteil mehr. Sowas schon mal gemacht?
Also wir arbeiten gerade an verschiedenen Dingen. Also Thema Eigenmarke vielleicht nochmal ganz kurz. Solarmodule, Wechselrichter, Speicher haben wir bisher die Finger von gelassen, eben genau aus den sozusagen schlechten Erfahrungen im Markt. Aber wir können uns schon vorstellen, sowas vielleicht mal anzugehen. Es gibt schon ein paar Anknüpfungspunkte, dass man zum Beispiel sagt, ein eigener Wechselrichter hat dann die deutsche Software und wir haben eine deutsche GmbH als Garantiegeber dafür. Also da gibt's schon Vorteile und Differenzierungsmerkmale, die man angehen kann. Was wir bisher gemacht haben, was auch sehr, sehr gut läuft, sind die nicht technischen Komponenten. Das heißt, Dachhaken, Endklemmen, Schrauben und Aluprofile, die stellen wir selber her. Also da haben wir einmal einen großen Partner, K2 Systems heißen die, das ist ein deutscher Hersteller. Die sind sehr, sehr bekannt, sehr, 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 sehr bekannt auch bei Installationsbetrieben vor allem. Aber da haben wir eben auch eine Eigenmarke, die ein bisschen günstiger ist, die auch sehr beliebt ist. Also davon verkaufen wir, ich sag mal so, im Volumen 50-50. Also beide, sowohl die Eigenmarke als auch das Markenprodukt laufen sehr, sehr gut bei uns.
Wie heißt eure Eigenmarke da?
Die heißt einfach Solago Solarhandel 24 Eigenmarke.
Ah, okay.
Also da haben wir jetzt keinen besonderen, verrückten Branding-Begriff gegeben, weil wir gesagt haben, das ist zu schwierig, da jetzt auch noch einen Markennamen zu implementieren. Also das läuft einfach unter unserem Firmennamen.
Okay, also das verstehe ich. Aber andere Vertikalisierungssachen, wie ihr baut jetzt quasi ein Vertriebsnetzwerk für Handwerker auf oder ihr übernehmt auch ein bisschen den Software-Stack, das ist ja so der Pitch von Enpal 1.0, ne? Die Produkte selber, da ist keine Marge mehr drin. Wir wären jetzt quasi der Software-Partner, der das HEMS, also das Heim Energy Management System, betreibt und kassiert dafür irgendwie 5 € im Monat. Ja. Also habt ihr da was gemacht?
Mhm. Haben wir auch. Ja, also wir haben eine eigene White-Label-App sozusagen, das läuft über CleverPV. CleverPV ist ein Anbieter für eben ein HEMS-System. Das ist herstellerneutral. Das heißt, da kannst du, egal welche Produkte du so in deinem Haushalt hast, später werden da auch sowas wie Bosch Waschmaschinen integrierbar sein. Das heißt, es ist egal, welche Hersteller du verbaut hast, du kannst die alle in eine App zusammenbringen und dann sozusagen smart über alle Hersteller hinweg steuern. Das haben wir. Mhm. Muss man aber ganz, ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass es so der beste Business-Case ist. Für uns war das eher so ein bisschen so ein Marketing-Instrument. Aber wir sehen schon stark, dass die Kunden dahin tendieren, einfach die Hersteller-App zu nehmen. Die Hersteller-App, das heißt, wenn ich jetzt ein Huawei oder ein Sungo-System habe, die haben alle ein eigenes Energiemanagementsystem mittlerweile. Das ist auch kostenlos. Also die haben eine physische Einheit und danach ist es auf Monatsbasis sozusagen kostenlos. Das heißt, die chargen da nicht die 5 € pro Monat für. Und die haben mittlerweile auch die Möglichkeit, dass du da Fremdmarken integrierst, wie so ein Shelly zum Beispiel, kannst du voll integrieren. Das heißt, die Kunden denken sich, warum soll ich jetzt ein anderes HEMS-System nehmen, wenn ich doch das von Huawei selber nehmen kann oder von Sungo selber, wovon auch meine PV-Anlage ist? So, und die haben natürlich hunderte Entwickler daran sitzen. Das heißt, die App funktioniert auch ziemlich gut. Da kannst du auch dynamische Tarife alles mit abbilden.
Ich meine mich zu erinnern, du hast das auch im OMR-Podcast gesagt, dass der DIY-Markt eigentlich viel größer ist als dieser Fertigangebotsmarkt und das ist sagen wir mal, es ist mein 50-50% gehen zu irgendeinem großen Anbieter wie Enpal 1.5, irgendwie Solarteam Eckernförde, das hier so meiner Region und hier komm, ich will mich damit überhaupt nicht beschäftigen. Hier sind 20.000 €, jetzt eine Solaranlage haben, ich möchte jemanden anrufen können, der wenn was kaputt ist, der mir das irgendwie repariert. Aber das, was du beschreibst, also A, sind wir in einem sehr dynamischen Markt, es passiert noch ganz viel, ne? Also du hast gerade irgendwie Shelly genannt, das sind irgendwie Module, die ich dann hinter meiner Waschmaschine bauen kann, die messen dann zum Beispiel sozusagen, wie läuft, was verbraucht die, was erzeugt meine Solaranlage in Zukunft, das ist vielleicht ein anderer Anbieter, der das die Prognosedaten verkauft, also wie entwickelt sich das Wetter in meiner Region und wann ist ja auch immer der Zeitpunkt, die Waschmaschine einzuschalten, so muss man sich das vorstellen, das ist ja so ein krasser Modelleisenbahnmarkt, wo Leute, und mein Verständnis war bisher immer, das ist eigentlich der viel kleinere Markt, weil so bin ich ja auch. Ich gucke mir ja auch alle selber an und überlege mir, wo kann ich noch was basteln, wo passt irgendwie noch ein Kabel hin, was kosten aktuell irgendwie die günstigsten Batterien für meinen Wechselrichter. Und da wurde mir immer gesagt, nee, das ist eigentlich der viel kleinere Markt, das ist der 1%-Markt, weil die Leute haben eigentlich gar nicht so viel Bock, die können sich damit gar nicht selber beschäftigen. Wenn ich da so jetzt denen so zuhöre, habe ich das Gefühl, das ist ja vielleicht sogar der größere Markt, weil die Leute sich das eben nicht leisten können, diese 5.000 € extra zu zahlen, aber trotzdem die Ersparnis aus einer Solaranlage brauchen.
Ja, genau. Also meiner Meinung nach ist es auch der mittlerweile viel größere Markt, liegt an zwei Sachen. Zum einen natürlich die Kostenersparnis, was du schon gesagt hast. Also der Installateur ist halt eben deutlich teurer. Besonders so ein großer Installateur, der eine riesige Struktur hat, ist deutlich teurer, als wenn ich das eben einfach online kaufe und selber installiere.
Ja.
Das ist der eine Punkt.
Wir reden über
Enpal. Der zweite Punkt ist, zum Beispiel, ja. 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 Und der zweite Punkt ist einfach, dass die Leute Lust haben, sich damit zu beschäftigen und dass denen einfach Spaß macht, das durchgehend zu optimieren. Also ich meine, letztendlich ist eine Solaranlage, ist eigentlich kein Statussymbol in dem Sinne, dass du jetzt sagst, okay, da hat sich jetzt gelohnt, dass ich da viel, viel mehr Geld als der Nachbar für ausgegeben habe, sondern das ist was, womit ich sparen möchte. Mhm. Deswegen geht es da schon auch, das ist ja fast schon ein Finanzprodukt eigentlich. Du hast eine sehr, sehr gute Rendite, wenn du es vernünftig machst. Und dein Geld, deine 10.000, 15.000 Euro, die du da investierst, sind sehr, sehr gut investiertes Geld, was du auch echt schnell wieder zurück hast, wenn du das vernünftig anstellst. Das heißt, da geht es wirklich darum, ich möchte einen guten Einstiegspreis sozusagen haben. Ja? Ich möchte möglichst günstig, aber die besten Komponenten, die man so haben kann, weil das die Güte der Komponenten sozusagen zahlt ja auch wieder auf meine Rendite ein, weil die ja mehr produzieren können, weil die eine höhere Effizienz haben. Mit zum Beispiel die Module können dann vielleicht auf weniger Quadratmeter mehr Energie erzeugen. Also das sind alles so Punkte, die damit reinspielen und die meiner Meinung nach diesen ganzen DIY-Markt befeuern. Ein Grund, den ich auch noch sehe, ist, du hast natürlich jetzt schon ein paar Einfamilienhäuser abgearbeitet mit Solaranlagen und das sind generell eher die Einfamilienhäuser, die sich das leisten können. Also ich glaube, diese ganzen Leute, die ein bisschen ja zu faul sind und sagen, ich möchte das lieber einfach als Komplettpaket haben und möchte einfach eine Person anrufen, die baut mir das da drauf und ich habe mit nichts was zu tun und dann kostet das halt 5.000 Euro mehr. Diese Leute hast du, das sind die Early Adapter, das sind die Leute, die haben das Geld, die sind vielleicht innovativ, die haben gerade ein neues Haus gebaut und so. Denen ist das dann vielleicht egal, dass ob die jetzt 5.000 Euro mehr in ihrem Hauskredit vielleicht auch mit drin haben. Hauptsache, das Thema ist schnell erledigt. Aber diese Leute hast du schon abgearbeitet und jetzt geht's in den Markt. Die ganzen Early Adapter sind zu einem großen Teil ausgeschöpft. Jetzt geht's in den Markt, wo die ganze Mittelschicht darunter drankommt sozusagen. Und das sind auch oft Personen, die ein bisschen mehr vielleicht auf das Geld achten müssen. Und ja, diese Leute tendieren dann eher dahin, dass sie sagen, ich mache einen Anteil selber. Wenn ich dadurch 5, 6, 7, 8.000 Euro sparen kann, dann beschäftige ich mich halt selber jetzt mal einen Monat damit oder ein paar Wochen vielleicht auch nur. Bau das selber drauf und dann habe ich eben dieses ganze Geld gespart, ne? Dass der viel, viel größere Markt jetzt noch ankommt, ne?
Ja, zu dieser These würde ja passen, dass jetzt 1,5 auch so ein Finanzierungsprodukt nochmal baut, wo Leute dann in so einer Art Leasing ihre Solaranlage installieren können und das eben nicht sozusagen nicht vorab irgendwie kaufen müssen. Ja, ist eine spannende Sichtweise, weil bisher hat ja der Markt das irgendwie anders dargestellt. Guck mal, erst 10% der Dächer sind belegt, 90% sind noch da, so jetzt 10.000 Euro pro Dach mal, keine Ahnung, 10 Millionen Dächer, guck mal, was da noch geht. Extrem spannend. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei diesen möglichen sozusagen weiteren Ausprägungen. Also Marke haben wir besprochen, sozusagen nochmal ein bisschen weitere Produkte im Solarhandel haben wir auch besprochen, macht ihr schon ein bisschen, also hier und da mal Shelly, White-Label-Lösungen mit Clever PV, hatten wir auch schon im Podcast, das zum Beispiel gibt es ja auch verschiedenste Anbieter, wo man dann sich da draufsetzen kann. Genau. Ich musste aber, ich habe den Podcast im Auto gehört, das war so ein super, super heißer Tag, also als du beim OMR-Podcast war. Ja. Und dann habe ich natürlich auch, ich verfolge natürlich sehr intensiv das Thema Klimaanlagen, das haben wir bei uns schon im letzten Jahr alles sozusagen erledigt, alles durchklimatisiert, aber es gibt ja auch dieses Midea-Potter-Split virale Phänomen gerade im Internet. Das ist so eine kleine Anlage, dann mit der man sehr effizient kühlen kann. Die kostet eigentlich so 600, 700 Euro in Normalzeiten. Und gerade gibt es eine riesige Nachfrage, weil die gibt es nirgendwo. Und da muss ich dran denken, ob der Kevin jetzt wohl nicht in Polen unterwegs ist und sich überall quasi Klimaanlagen einkauft, weil das ist doch das natürliche nächste Segment bei euch, weil du kannst eine Klimaanlage schon aus der Balkonsolaranlage speisen. Das geht sich ungefähr aus, wenn du tagsüber die nutzt, wenn es besonders warm ist. Ich habe bisher nur das sozusagen, sagen wir mal, sehr ambitioniert bepreiste Potter-Split-Angebot bei euch gesehen. Wie viel Prozent seiner Zeit sourced Kevin gerade Klimaanlagen?
Also tatsächlich gar nicht so viel, weil wir haben es jetzt auf dem professionellen Weg sozusagen gemacht. Also wir haben eine Partnerschaft mit Midea, da sind wir auch direkt beim Hersteller und wir haben uns da schon Anfang des Jahres viele Container gesichert, also über 5.000 Midea Porter Split.
Na, geil.
Die haben wir jetzt das ganze Jahr lang gehalten, weil wir wussten, es wird eine Hitzewelle kommen. Letztes Jahr war es genau das Gleiche, da hatten wir zu wenige Porter Splits. Also letztes Jahr sind wir sozusagen auf dieses Produkt aufmerksam geworden. Letztes Jahr war das erste Jahr, wo wir gesagt haben, ey, wir müssen neben Solaranlagen auch noch andere Produkte verkaufen. Naheliegend ist natürlich erstmal diese ganzen Elektrokomponenten da irgendwie abzugrasen, Unterkonstruktion und so weiter hatten wir alle schon. Und das nächste Thema, was halt wirklich zur Solaranlage passt, wie du auch schon beschrieben hast, du kannst es eben von der Solaranlage dienen, ist eine Klimaanlage. Und natürlich auch in Zukunft eine Wärmepumpe, ist auch ein interessanter Markt für uns. Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. So, Klimaanlage haben wir dann gesagt, ist jetzt das Naheliegende, das kriegen wir schnell umgesetzt. Das haben wir letztes Jahr dann uns auf die Agenda geschrieben und schnell ein paar Midea Porter Spit noch eingekauft. Kurz vor der Hitzewelle. Dann waren wir aber auch direkt ausverkauft und haben aber auch gesehen, wie sich der Marktpreis eben, das ist ja fast wie so ein Aktienchart, entwickelt.
Ja.
Also es ist Wahnsinn. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es mit so einem Produkt noch so geht, dass wirklich der Marktpreis sich da ja verdoppelt eigentlich, kann man ja schon so sagen. Ist ja jetzt passiert auch wieder. Und das haben wir letztes Jahr analysiert und mitbekommen und haben gesagt, okay, dieses Jahr müssen wir vorbereitet in den Sommer gehen. Wir sichern uns jetzt in der kalten Periode schon 5.000 Stück, weil jetzt will das keiner kaufen. Wir wussten auch ungefähr, wie die Bestände so bei Marktteilnehmern sind. Das heißt, wir wussten auch, wir haben die meisten in Deutschland. Also wir haben den meisten Bestand an Porter Splits in ganz Deutschland. Das war uns auch ganz wichtig. Und dann haben wir eben das ganze Jahr die Dinger gehalten und die ganze Zeit nicht den Preis gesenkt zu sehr, weil wir gesagt haben, wir wollen die jetzt nicht einfach so abverkaufen. Wir waren das ganze Jahr so bei 900 Euro, auch wenn andere Händler mal so bei 800 Euro zum Beispiel waren, haben wir gesagt, wir ziehen jetzt nicht mit dem Preis, weil das wird irgendwann der Tag kommen, der wird so heiß sein, dann werden die Dinger weg sein. Und was passiert ist, die Strategie ist sehr, sehr gut aufgegangen. Das heißt, passend zur Hitzeperiode jetzt, zur Hitzewelle, waren viele andere Händler dann ausverkauft. Die haben das nämlich dann günstig schon vorher alles abverkauft. Wir haben es gehalten und konnten die dann für 900.000 und mittlerweile sogar haben wir die jetzt gerade für 1.500 Euro drin. Das liegt aber auch daran, dass wir jetzt gerade die Container, die wir sozusagen vorbestellt haben und auch bezahlt haben, die werden jetzt gerade sozusagen ausgeliefert, Stück für Stück. Und jetzt gerade haben wir auch keine mehr auf Lager. Das heißt, wir kriegen so im 2-Wochen-Rhythmus immer wieder neue Container geliefert. Und daran wird sich dann auch immer der Preis so ein bisschen orientieren. Wenn wir gerade eine neue Lieferung drin haben, die Dinger auf Lager haben, dann setzen wir die vielleicht nochmal ein bisschen runter, um die natürlich auch vor dem Winter alle abzuverkaufen. Und wenn wir gerade natürlich Engpass haben, dann setzen wir den Preis wieder ein bisschen höher.
Aber
da muss man schon sehr flexibel.
Also erstmal mega Respekt, dass ihr diesen Riecher hattet. Und es gibt ja, glaube ich, neben Midea, also für diejenigen, die sich da nicht so mit auskennen, das ist so eine Art mobile Split-Klimaanlage. Gibt es eigentlich nur ein, zwei Anbieter meines Wissens. Also einen Teil hängt man quasi draußen an die Fensterbank, sozusagen der Außengenerator, und das drin, das kühlt. Alle anderen
Systeme. Das ist eine Klimaanlage, die wirklich so effizient ist wie eine normale Split-Klimaanlage, aber wo du keine Kernbohrung machen musst.
Genau. Und die anderen, die jetzt irgendwie so nur einen Abluftschlauch nach draußen haben, die können halt, das funktioniert technisch leider nicht so richtig. Also irgendwann braucht man halt, wenn man sagt, man möchte 10, 15 Grad Unterschied sozusagen erreichen, Außen-Innentemperatur, braucht man halt so eine Anlage. Alles andere funktioniert da nicht mehr.
Ja.
Und das hat ja die Hitzewelle jetzt gezeigt. Also ich habe noch nie so viele Anrufe von Freunden bekommen, sozusagen zum Thema Klimaanlage, weil ich da als sozusagen als Bastler jetzt schon mindestens ein Jahr Vorsprung habe. Die erste habe ich vor 10 Jahren selber tatsächlich gebaut mit Kernbohrung. Aber es war auch das war so eine fertige Anlage, weil vor 10 Jahren gab es ja auch schon Split-Klima-Anlagen mit einem Quick-Connect-System. Ja, also sozusagen, dass man vorgefüllte Leitungen hat. Also man kann dann selber, sagen wir mal, eine 50 Millimeter Bohrung irgendwie durch die Hauswand, wenn man das irgendwo kann man sich das hinbauen, hat man eine richtige Klimaanlage. Also es wirklich funktioniert auch wie eine normale Klimaanlage. Muss man dann für jedes Zimmer machen, aber dürfte für den einen oder anderen so absolut ausreichen. Da habe ich mich gefragt, der Markt hat sich auch null weiterentwickelt. Also ein paar von diesen Marken, die es vor 10 Jahren gab, ich hatte eine damals gekauft von Comfy, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, die sind ausgeschieden. So eine Anlage kostet, sagen wir mal, 500 bis 800 Euro, kann einen 50 Quadratmeter Raum easy kühlen, aber hat sich noch gar nicht so durchgesetzt, glaube ich, weil das Wissen zum einen fehlt. Es gibt immer noch diesen Belief, ich brauche für Klimaanlagen immer einen Klimatechniker. Theoretisch stimmt das ja auch. Das ist eher ein regulatorisches Thema, gar nicht mehr ein technisches Thema. Wie guckst du darauf? Also jetzt gerade in der Hitzewelle bereitest du wahrscheinlich auch so das Jahr 2027 vor. Und dann denke ich so, die müssen doch jetzt hier nächstes Jahr muss doch riesige Kategoriebäume auf solarhandel24.de geben, die das Thema Klima abdecken. Und das ist ja so ein Ding, das gehört dazu. Das ist das DIY-Siegel.
Ja, ist auch so. Also ich bin ein riesiges Potenzial im Klimaanlagenmarkt in Deutschland. Also die Midea Porter Split ist der Anfang. Ja, aber du hast es eben schon richtig beschrieben. Die Midea Porter Split kostet letztendlich so viel wie eine richtige professionelle Klimaanlage. Klar, die Midea Porter Split ist trotzdem super, super effizient. Genauso effizient wie eine richtige Klimaanlage, aber du hast halt eben das Problem, dass das jetzt keine dauerhafte Installation ist. Die kannst jetzt nicht das ganze Jahr genauso installiert lassen, sondern das machst du für ein paar heiße Tage im Sommer. Das heißt, der Kunde wird auch merken, ey, ich gebe jetzt das gleiche Geld für die Midea Porter Split aus wie für eine richtig fest installierte, die ich das ganze Jahr benutzen kann. Theoretisch kann ich im Winter sogar noch damit heizen, mit einer vernünftigen Split-Klimaanlage, also hab da auch noch den Vorteil. Und ich glaube, das wird jetzt der Durchbruch in Deutschland werden. In den nächsten Jahren wird's kommen. Also wenn man im EU-Ausland schaut, alle etwas wärmeren südlichen Länder haben in jeder Wohnung eine Klimaanlage drin, nur Deutschland eben noch nicht. Jetzt sehen wir aber natürlich Klimawandel. Die Hitzeperioden, die werden nicht weniger. Also es wird die nächsten Jahre so weitergehen. Und in vielen deutschen Haushalten ist es einfach nicht auszuhalten. Das belegt ja auch, dass die Leute auf einmal bereit sind, den doppelten Preis für so eine Klimaanlage zu bezahlen, als quasi außerhalb der Hitze.
Und der Preis ist sogar fair. Also klar wirkt das jetzt so, du kannst das Doppelte verlangen, die machen sich jetzt einen Reibach, aber das ist ja nun mal die Fähigkeit eines Händlers, das richtig zu prognostizieren. Aber wenn sich jetzt jemand überlegt, ich habe noch irgendwie 30 richtig heiße Tage hier im Sommer, die mir bevorstehen und ich kann die jetzt abdämpfen, sozusagen, das kostet mich jeder Tag, kostet mich halt 30 Euro, ja, dafür kann ich aber schlafen und produktiv ist ja trotzdem ein No-Brainer. Ja, und dann kannst du ja im nächsten Jahr wieder verkaufen. Ich habe sogar überlegt, müsste das geschäftlich sogar Klimaanlagenverleih sein? Weil das gleiche Problem, was du gerade beschrieben hast für viele Aufdächer, also die Leute haben ja gar nicht 1.000 oder 2.000 Euro übrig, müsste man nicht 20 Container Midea Porter Splits oder einen Wettbewerbsanbieter nehmen und dann sagen, guck mal, du kannst das jetzt pro Monat für 200 Euro leihen. Mehr als 2 Monate brauchst du nicht im Jahr oder vielleicht brauchst du auch nur 6 Wochen. Und dann schickst du mir das wieder zurück. Das müsste eigentlich wenn Kapital keine Rolle spielt, ist eigentlich der attraktivere Markt, weil die Leute sind ja schon, die braucht man ja nur für 30 Tage im Jahr. Best case. In Freiburg vielleicht 60 Tage im Jahr. Klimaanlagenverleih wäre jetzt auf der nächsten Shopify E-Commerce-Tagung wäre eigentlich ein schönes Geschäftsmodell, das man pitchen könnte.
Geht aber auch nur mit dem Porter Split dann, ne?
Ja, aber es gibt noch, wer ist das andere? RegX? Es gibt noch eine andere, die ist auch...
Es gibt noch eine Alternative. Genau. Finde ich gar nicht so eine schlechte Idee eigentlich. Ich denke natürlich dann direkt daran, dann ist die Klimaanlage ein bisschen kaputt, dann funktioniert die nicht so richtig. Das heißt, du musst wirklich jede Klimaanlage, die jetzt mal für einen Monat da verliehen wurde oder für zwei, hast du dann deine 400 Euro, wenn man jetzt das Pricing mal so nimmt, 200 Euro im Monat oder so, hast du dann deine 200 Euro mitverdient. Hast aber auch wahnsinnig Geld, natürlich viel Geld vorfinanziert. Hm. Die Klimaanlage kommt zurück, hast dann 400 Euro Umsatz damit gemacht. Dann musst du aber einen Mitarbeiter hinstellen, der die ganzen Kartons wieder aufmacht. Eigentlich müsstest du die auch mal kurz durchtesten, ob die noch funktioniert oder ob da jetzt irgendwas bei passiert ist vielleicht, ob die kaputt gegangen ist, Transportschaden oder Anwenderfehler sozusagen. Und dann muss ich die natürlich dann den Rest des Jahres einlagern. Ne? Also die Lagerhaltungskosten sind natürlich auch nicht so vernachlässigt.
Oder was für Office ist, wo man dann sagt, okay, du musst mindestens 10 nehmen, damit dein Office irgendwie runtergekühlt ist und die können es ja auch meistens nicht lagern. Offices haben ja immer so einen ganz begrenzten Lagerplatz und dann holst du die wieder ab. Also ab einer bestimmten Größenordnung macht das Geschäft, was du gerade beschreibst, ja schon Sinn.
Ja. Kann gut sein. Müsste man sich mal gut durchrechnen. Ist auf jeden Fall jetzt nicht unser Kerngeschäft. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal ausprobieren werden, aber für uns ist halt das einfachere Business sozusagen, die Dinge einfach einzukaufen und zu verkaufen und uns darauf zu konzentrieren. Wir haben ja da auch noch so viel Wachstumspotenzial. Und wie gesagt, wir wollen uns jetzt im nächsten Jahr primär darauf fokussieren, ein bisschen weg von der Midea Porter Split, die werden wir auch noch anbieten, weil die einfach ein cooles Produkt ist, gerade für Mieter. Und manche Leute haben einfach nicht die Möglichkeit, dann eine feste Klimaanlage mit einer Kernbohrung quasi zu installieren. Aber ich glaube halt einfach fest daran, dass sich der Markt jetzt so wenden wird, dass die Leute aufwachen und sagen, ich brauche einfach eine fixe Installation an Klimaanlage und das vielleicht in 2, 3 Räumen. Du musst sie ja auch nicht in jedem Raum zu Hause anbringen. Ne? Du machst das vielleicht im Schlafzimmer und im Wohnzimmer oder so. Mhm. Und dann hast du 2 Räume, die du klimatisieren oder auch zur Not auch aufwärmen könntest mit der Klimaanlage. Ne? Mhm. Und ich glaube halt, dahin geht es jetzt einfach in Deutschland. Und darauf wollen wir uns jetzt so ein bisschen fokussieren. Ob man dann vielleicht irgendwann sagt, okay, ist das schon ein sehr, sehr smartes Modell, die zu verleihen, wer weiß. Gerade im B2B-Bereich finde ich auch nicht so verkehrt, weil wir haben schon gesehen, dass auch viele B2B-Bestellungen reingekommen sind. Also es gab echt viele Offices. Wir haben übrigens hier auch ein Altbau-Office noch, neben unserer Lagerhalle. In der Lagerhalle selber, in den Offices kühl, im Altbau hier unerträglich warm. Und da macht es natürlich schon Sinn.
Genau, bei diesen Hitzen, jetzt sozusagen, wir kommen jetzt einige Tage über 30 Grad, nachts kann man es nicht mehr kühlen, man ist ja nicht mehr produktiv. Ja. Also der Körper kümmert sich nur darum, wie kann ich abkühlen und dann jetzt hier auf einmal, und da gibt es ja quasi so eine irrationale Preisbereitschaft, dann kommt man ja raus aus dem Handelsgeschäft, ne, wie kann ich 20% Marge machen, was euch jetzt ja groß gemacht hat, hin zu, okay, es gibt möglicherweise ein Geschäft, wo ich quasi wie ein Handel ein Produkt in den Markt bringen kann, aber nur für 8 Wochen, dann kriege ich das wieder, aber ich kann es dann wiederholbar machen. Weil
natürlich, über die Zeit hinweg müsstest du eigentlich viel, viel mehr Rendite damit
erwirtschaften. Viel mehr, aber du brauchst auch eine andere Service-Infrastruktur, aber
das ist das, was wir nicht. Also wir müssten unser Lager umkonzipieren quasi, dass wir sagen, okay, du musst quasi alles, was reinkommt, behandeln wie eine Retoure, vernünftig erfassen, prüfen und dann irgendwo relativ günstig, das könnte man jetzt nicht in unseren Logistikflächen, die wären zu teuer dafür,
ja,
müsste man günstig irgendwie Lagerfläche anmieten.
Ich glaube, es macht sogar Sinn, darüber nachzudenken, es gibt ja nur so ganz, ganz wenige Klimabetriebe in Deutschland, weil es für einen Privathaushalt einen professionellen Klimatechniker zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Gibt es nur ganz wenige. Da muss man relativ weit fahren, bis man da jemanden findet. Das sind alles Gewerbliche, die das dann für Supermärkte und Bürogebäude machen. Die müssen wir einfach kaufen. Genauso wie diese Solarinstallateure gekauft wurden von 1,5, glaube ich, wird es irgendein Business geben und vielleicht seid ihr ein Teil davon, die das einfach kaufen, weil du hast ja schon recht, diese Kernbohrungen, die machen ja Leute echt ungern, weil sie dann, da geht irgendwas kaputt und Mieter machen sowieso sehr, sehr, sehr ungern. Aber who knows?
Genau, da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache jetzt in den nächsten Jahren, weil wir hätten nämlich auch niemals erwartet, dass, wir haben eine Umfrage gemacht, 90% unserer Kunden haben angegeben, dass sie relevanten Anteil der PV-Anlage selber installieren. Den Elektroanschluss muss natürlich dann Meisterbetrieb machen, Elektriker, aber die machen, 90% haben bei der Kundenumfrage gesagt, ich mache einen relevanten Teil der Installation der PV-Anlage selbst, also Aufdach zum Beispiel, die Installation. Das hätten wir auch niemals gedacht.
Ja, also jeder Leute hätte uns eben auch selber ihre Dachziegel hoch, sozusagen bauen die Dachhaken ein, um diese Leisten anzuschauen. Das machen Leute wirklich selber.
Das machen die Leute selber. Und zwar nicht irgendwie 10%, sondern eben umgekehrt. 90% der Leute werden da auch selber aufs Dach steigen und die Installation machen. Und wir machen ja jetzt keine 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Das heißt, das ist auch nicht so nischig, sondern mit einer 500 Millionen ist das natürlich schon Massenmarkt mittlerweile.
Oh, ne?
Und da bin ich gespannt, wie das bei den Klimaanlagen sein wird und auch bei Wärmepumpen. Also wie viele Leute sagen, um Geld zu sparen?
Ich glaube, bei Klimaanlagen ist die Zahlungsbereitschaft deswegen höher, also jetzt quasi das, so meine, was ich jetzt da gerade sehe, die Leute zerfließen in ihrer Wohnung, sind nicht mehr produktiv. Solar ist ja, wenn du es nicht hast, ist das ja gar nicht so, dann hast du jetzt mal 10 Euro weniger auf dem Konto. Aber es ist nicht so, ist jetzt nicht so lebensnotwendig, sozusagen. Keine Klimaanlage in einer Dachgeschosswohnung in Freiburg ist eine lebensverändernde Situation. Du kannst da einfach nicht pennen. Die Leute sterben weg, die fliegen, vor allem die Alten. So, und das ist schon, deswegen gibt es da, ich muss jetzt eine Lösung haben. Bei Solaranlage ist, ich möchte eine Lösung. Dieses Jahr und nächstes Jahr spielt jetzt quasi gar keine große Rolle. Das ist mein Investment-Case, verschiebt sich dann um ein Jahr. Bei Solar ist es irgendwie, bei Klima ist es so Leben und Sterben. Und da denke ich mir so, stört euch da eure Domain, weil der Notebooks-Billiger.de Gründer war ja auch mal im Podcast. Und die haben ja auch mal so versucht zu expandieren, damals wie Cyberport und Co. Richtung Waschmaschinen oder weiße Ware. Und dann hat er gesagt, das hat nicht so gut funktioniert, weil man hat ungern eine Waschmaschine sozusagen mit dem Notebooks-Billiger.de Label verbindet. Hindert euch das nach vorne oder kann man das irgendwie besser verbinden?
Haben wir auch schon sehr, sehr viel drüber diskutiert. Fazit der Diskussion war letztendlich, dass wir einfach bei der Domain solarhandel24.de bleiben. Klimaanlagen, glaube ich, kannst du da noch relativ gut integrieren, weil ganz ehrlich, das hängt ja noch mit Solar zusammen. Also irgendwo passt es noch zusammen. Du hast schon selber gesagt, du kannst eigentlich die Portersplit oder auch eine andere Klimaanlage voll mit deiner Solaranlage kombinieren. Die Solaranlage produziert genau dann Strom, wenn es eben warm ist, wenn es gutes Wetter ist. Genau, dann brauchst du die Klimaanlage auch. Die verbraucht den Strom, also es passt irgendwo. Eine Wärmepumpe passt auch noch da gut rein. Also ich glaube, in dieses Themenfeld Solarhandel 24 kannst du Klimaanlagen und Wärmepumpen integrieren. Aber trotzdem war es, wie gesagt, eine große Diskussion auch bei uns zu schauen, okay, muss man da jetzt irgendwie sowas wie Klimahandel 24 oder irgendwie sowas draus machen? Aber ich glaube, das ist auch mittlerweile voll meine Meinung, das Domain-Rating ist einfach das Wichtige. Und unsere Domain Solarhandel 24 hat mittlerweile bei Google einfach so ein hohes Rating, dass wir auch mit Klimaanlagen direkt sehr, sehr weit oben stehen werden und da bei den Keywords einfach gut ausgespielt werden. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn du eine vernünftige Domain hast, also du weißt, du hast Trusted Shops Reviews, es gibt diese Firma, es gibt Videos von der Lagerhalle, also das ist wirklich, das ist seriös sozusagen und das kann ich dem Kunden auch vermitteln, hab einen guten Preis, dann ist es mir egal, ob der Handel jetzt Solarhandel 24 heißt, wo ich meine Klimaanlage kaufe oder ob das Klimaanlage 24 heißt. Ich glaube, das kriege ich ganz gut so unter dem Namen verkauft.
Du hattest gerade noch zum Thema Wärmepumpen was gesagt. Ich habe vor kurzem eine Diskussion gehabt mit einem Freund aus Spanien und da hatten wir auch über Klimaanlagen geredet in Deutschland, dass man da schon ein paar Leute haben das schon. Und er meinte, weißt du, womit du in Spanien richtig angeben kannst zu Hause? Da meinst du, wenn du eine Heizung hast. Und dann ist mir aufgefallen, ja krass, das stimmt eigentlich. Eine Klimaanlage ist ja eine Wärmepumpe. Am Ende damit kannst du auch heizen. Das reicht den meisten Leuten aus. Und in Süddeutschland, so die ganze Region Freiburg, da wären ja einige Haushalte wahrscheinlich heute schon besser beraten, gar nicht mehr ein klassisches Wärmepumpenprojekt zu bauen für 60.000 Euro, sondern tatsächlich die paar große Räume mit Klimaanlagen auszustatten, die ihnen im Sommer auf jeden Fall die Abkühlung bringen und im Winter wird das wahrscheinlich ausreichen, um das Haus warm genug zu bekommen. Ja. Auch ein riesiger Markt ist halt eher so ein, die Leute in Deutschland denken an Heizen, ne, wenn sie irgendein Gerät brauchen. Mhm. Also Klima ist ja jetzt erst seit kurzem wirklich relevant geworden. Wie guckst du darauf? Ist das auch so ein Vertical, bei dem du sagst, no, noch mal einen Menüpunkt Wärmepumpe? Das passt eigentlich auch super auf so einen Handel 24.
Ja, total. Also Wärmepumpe, wir haben da jetzt auch schon Mitarbeiter für eingestellt, die quasi Produktmanager für Wärmepumpen sind. Das sind ehemalige Heizungsbaumeister. Also wir haben uns da wirklich Kompetenzen hier reingeholt. Und die bauen jetzt die Kategorie Klimaanlage und Wärmepumpe bei uns sukzessive auf. Aber ich sehe es genauso, wie du eben schon gesagt hast. Also ich glaube, nicht jeder Haushalt braucht dann zwangsweise eine Wärmepumpe für zigtausende Euro, sondern du kannst theoretisch deine Ölheizung auch erstmal lassen, wenn du sagst, die funktioniert noch, aber Öl ist mir grundsätzlich so teuer geworden und ich bin dazu abhängig vom Ölpreis. Dann kann ich es doch super machen, dass ich sage, ich nehme meine Kernräume, das sind vielleicht 3 Räume in meinem Haus, die statte ich mit Klimaanlagen aus, das kostet mich pro Klimaanlage, sagen wir mal, einfach mal 1.500 bis 2.000 Euro. Dann habe ich da 6.000 Euro Investment, kann damit im Sommer kühlen, kann im Winter neben meiner Ölheizung, ich kann die ja quasi entlasten einfach. Ich kann ja sagen, okay, ich schmeiß die Ölheizung vielleicht noch an oder hab die nicht auf nicht so einem hohen Betriebsniveau sozusagen laufen, sondern ich nehme einfach noch meine Luft-Luft-Wärmepumpe dann sozusagen, also die Klimaanlage mit hinzu und werde damit auch noch meine relevanten Räumlichkeiten heizen. Also das ist eine super Kombination, glaube ich sogar. Also zu sagen, ich lasse jetzt einfach meine Ölheizung, ich reiße jetzt nicht alles raus und ersetze das durch eine Wärmepumpe, viel zu teuer, das funktioniert noch, aber ich möchte es eben entlasten. Ja. Und das kann ich ja eben schön partiell setzen in meinem Haushalt. Das ist ja das Coole daran. Ich muss nicht den kompletten Haushalt umrüsten, sondern ich kann es theoretisch nach und nach sukzessive machen oder meine Kernräume rauspicken.
Und ich glaube, du könntest wahrscheinlich sogar besser, wenn du quasi den Pitch hättest auf ImmoScout24 und du jetzt ein Haus oder eine Wohnung suchst in Freiburg, kannst du das 19-Grad-Haus sozusagen promoten, also maximal 19 Grad warm im Winter, aber immer 19 Grad im Sommer. Wird wahrscheinlich besser, wird sich besser verkaufen jetzt auf ImmoScout, als das, du kannst ja schon 23 Grad im Winter heizen und im Sommer schöne 39 Grad.
Ja.
Ah, geht total.
Okay, also das ist ein spannender Markt.
Aber dann vielleicht nochmal ganz kurz Internationalisierung. Also ihr seid ja jetzt ja vor allem ein deutsches Phänomen, aber ein paar dieser Themen, insbesondere Solar, würde quasi ganz Europa funktionieren. Klima ist wahrscheinlich jetzt Nordeuropa gerade attraktiver, weil jetzt wächst quasi der Klimawandel, bringt jetzt tatsächlich mediterranes Klima in mitteleuropäische, nordeuropäische Gefilde, also sozusagen große Arbitrage-Möglichkeiten. Wie schaut es da aus im Ausland?
Genau, also wir sind gerade zu 95% unseres Umsatzes machen wir in Deutschland. Wir sind aber auch in Österreich, wir sind in Belgien und in Niederlande. Tatsächlich, die Märkte ticken halt schon ein bisschen anders als der deutsche Markt. Also Niederlande zum Beispiel ist sehr, sehr gut ausgebaut, was Photovoltaik angeht. Da entsteht ein super großer Nachrüstmarkt, was Speicher angeht, das muss man sagen. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Da bin ich gespannt, was jetzt ab nächstem Jahr sozusagen passiert, weil die haben zigtausende PV-Anlagen gebaut. Also die haben ich glaube irgendwie 80% der Einfamilienhäuser haben da eine PV-Anlage schon. Also sehr, 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 sehr gut ausgebaut. Aber alle ohne Speicher, weil die das immer gut geschrieben bekommen haben. Also wenn ich dann tagsüber ein paar Kilowattstunden einspeise, dann habe ich die wieder gut geschrieben sozusagen. Also das kann man sich so vorstellen wie ein alter Zähler in Deutschland, der rückwärts zählt, ne, der rückwärts drehen kann. Dann habe ich quasi ein bestimmtes Kontingent für den Abend wieder frei und dann brauche ich natürlich keinen Speicher. Das wird sich jetzt aber ändern ab nächstem Jahr und diese Regelung wird fallen und gekippt werden und deswegen brauchen die alle dann letztendlich einen Speicher. Und dafür eignet sich unser Geschäftsmodell natürlich sehr, sehr gut, dass wir sagen können, okay, dadurch, dass wir alle Komponenten sowohl im Komplettset als auch einzeln verkaufen, kann man natürlich sehr, sehr gut die ganzen niederländischen PV-Anlagen einzeln nachrüsten mit einem Speicher dazu. Wir haben dazu auch passende AC-Speicher, die mit allen Wechselrichtern kompatibel sind. Also die sind neutral anwendbar. Das ist sehr, sehr spannend, aber ich schaue natürlich auch schon so ein bisschen in die Region Frankreich für PV. Polen sehe ich auch sehr interessant als DIY-Markt. Und was jetzt gerade eine spannende Gesetzesänderung ist, ist in England, UK. Da werden gerade Balkonkraftwerke zur Selbstinstallation durchgewunken. Das heißt, da wird sich jetzt politisch einiges ändern. Das geht bisher noch nicht, dass man Balkonkraftwerke selber installieren darf. Deswegen gibt es da auch noch keinen großen Händler, keinen Platzhirsch. Aber das wird sich jetzt ändern, und zwar ab diesem Monat. Also im Juli soll das noch erfolgen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Gesetzesänderungen da ablaufen, aber irgendwie erste Instanzen sind schon genommen und es ist jetzt klar, dass das passieren wird und die Selbstinstallation wird noch im Juli erlaubt werden.
Da kannst du bei den Wetterprognosen direkt auch nochmal 2-3 und der Media Porter Split mitschicken zu den.
Naja, eben. Ganz also da könntest du theoretisch ein ehrliches Geschäftsmodell machen.
Vielleicht noch eine ganz pragmatische Frage zum Ende, weil ich immer wieder gefragt werde, hier so als sozusagen DIYler im Freundeskreis, na, was müsste ich jetzt kaufen? Dann sage ich immer, Balkon Solar macht immer Sinn. Also wenn du noch nichts hast, macht es immer Sinn, refinanziert sich eigentlich immer die Paar haben sogar noch alte Zähler, also diese Ferraris-Zähler, die rückwärts drehen. Da kannst du auch erstmal ohne Speicher kaufen, weil die Netzbetreiber gar nicht hinterherkommen, diese Zähler zu wechseln. Also die bleiben erstmal drin. Ja. Das ist dann quasi wie dieses Net-Metering, was du gerade in Holland beschrieben hast. Genau. Aber ich empfehle immer noch, und jetzt sozusagen, ich weiß, dass ihr das auch verkauft, aber vielleicht jetzt würde ich gerne wissen, was du empfiehlst. Ich sage immer noch so einen Standard-Anker 2, so ein bisschen mit Speicher, 4 Module, wenn es irgendwie ranpasst, sonst halt 2. Da machst du nichts falsch, ne? Dann helfe ich dir, guck mal nochmal, wo wir irgendwie eine Aufständerung bekommen, und dann 2 Jahre später ist das Ding abbezahlt, oder hat sich quasi schon selber refinanziert. Ist das noch die richtige Empfehlung oder bin ich da noch DIY-Pro 2025?
Anker 2 Pro ist vielleicht jetzt eine überholte Version. Ich sag mal, mittlerweile gibt es auch den Anker 4 Pro, den muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt nehmen, der hat 5 Kilowattstunden Speicherkapazität, ist jetzt nicht für jeden was. Wenn du da nur 2, 3 oder auch 4 Module dran anschließt, dann kannst du auch auf einen Anker 3 Pro gehen mit 2,7 Kilowattstunden und kannst ihn ja theoretisch sogar noch später erweitern. Aber grundsätzlich Empfehlung, genau richtig, sagen wir auch immer, du musst jetzt nicht tierisch groß starten, mach erstmal ein Balkonkraftwerk, kannst du selber installieren, sparst ja auch damit auch automatisch die ganzen Installationskosten, musst keinen Elektriker für den Anschluss holen, hast also mit relativ wenig was zu tun und sparst halt sozusagen von Minute 1 an Kohle, ne? Also du kannst wirklich ja eine normale Haushaltssteckdose benutzen, einstecken. Das Balkonkraftwerk speist automatisch in dein Hausnetz rein, deine Haushaltsgeräte ziehen sich automatisch in Strom. Also es passiert sozusagen alles wie von Wunderhand automatisch. Und du hast es wirklich, ja, in 2 bis 3 Jahren hast es amortisiert, ne, wenn du einen guten Einstiegspreis hast. Das heißt, das ist wieder dieses Thema Investment, würde ich sagen. Auf einem kleinen Niveau natürlich, so ein Balkonkraftwerk kostet dann vielleicht seine 1.000, 1.500 Euro. Aber du hast es eben in 2, 3 Jahren wieder drin und hast eine coole Sache.
Ich bin hier auf deiner Seite beim Anker 2 Pro ich bei 779 Euro. Ist der Preis nicht korrekt?
Inklusive Solarpanelen und Halterung.
Mit Speicher, ohne Halter. Ja.
Ohne Halter.
Ja, gut, aber die kostet nicht mit Flachdachhalter 850 Euro. Aber ob es jetzt am Ende irgendwie 800 Euro genau, das spielt ja keine Rolle.
Genau. Und beim 3 Pro bist du dann halt eben, wie gesagt, ein bisschen teurer. Aber du kannst natürlich auch den Anker 2 Pro nehmen. Also das ist jetzt nicht...
Okay. Das ist jetzt nur für meine Privat... Ich habe hier noch 1, 2 sozusagen Balkon-Solar-Projekte im Zulauf, wo ich noch ein bisschen helfen muss. Also diese Empfehlung stimmt noch. Okay. Also, was habe ich gelernt? Definitiv. Der Markt ist... immer noch, bietet immer noch Opportunitäten. Ihr profitiert immer noch, dass es einen klassischen dreistufigen Vertrieb gibt. Der DIY-Markt ist viel größer als gedacht. Also diese These, die mit der ich auch mit Philipp Schröber über 1,5 Stunden gesprochen habe, dass das am Ende alles professionelle Märkte sind, die muss man zumindest einmal hinterfragen, wie groß eigentlich welcher Markt ist. Klima kommt jetzt nochmal richtig fett mit dazu, was nochmal große Potenziale bietet. Wir können später nochmal über das Thema Vermietgeschäft reden. Ich glaube auch, dass es im B2B-Bereich ein Thema ist, weil die Leute kommen einfach so nicht zur Arbeit. Man kann einfach nicht arbeiten. Und
wir haben das auch gemerkt hier.
In den 20.000.
Muss halt mehr Homeoffice geben. Genau, die können sich nicht so gut konzentrieren. Also das ist schon schwierig.
Und ein 10.000 Euro Investment ist wahrscheinlich für eine Firma, wenn da irgendwie jetzt 30, 40 Leute irgendwie zur Arbeit kommen sollen, irgendwie besser abdeckbar mit diesem ganzen Service und dann und idealerweise sozusagen kommt es dann zurück, kannst du mal woanders einsetzen. Also ich glaube, da kommen einfach geile Geschäfte bei raus. Ansonsten nochmal ganz, ganz großen Respekt aus meiner Sicht, was du gebaut hast. Ich suche immer noch erfolgreiche E-Commerce-Beispiele. Also die These bei Kassenzone oder aus der Plattformökonomie-Sicht ist halt, es ist total schwer, mit dem Handel überhaupt noch Geld zu verdienen. Ihr verdient Geld über den Handel. Ihr seid noch keine Plattform. Ihr verkauft jetzt nicht Werbeanzeigen an BYD und Huawei, um über Retail Media euer Geschäft zu finanzieren. Also Handel geht noch. Die Großhändler, habe ich jetzt gelernt, haben sich eigentlich selber zuzuschreiben, dass ihr entstanden seid, auch wenn sie sich über euch beschweren. Aber es war ja eigene Trägheit, die dazu geführt hat, dass ihr so erfolgreich werdet. Nochmal wirklich Chapeau. Und eine letzte Frage, die ich noch habe, ist, Philipp hat ja gesagt im Podcast, hier Thema Investoren, wenn der Podcast live ist, dann melden sich Dutzende Investoren bei euch. Ist denn diese Hotline, musstet ihr die auch schon quasi cappen aufgrund der Finanzierungsanfragen bei euch?
Nee, tatsächlich nicht. Also es haben sich eine Handvoll Investoren vielleicht gemeldet. Ja, aber es waren jetzt nicht allzu viele. Ich bin gespannt, was noch kommt. Also ob sich da noch jemand meldet. Aber ich habe es ja auch schon im Podcast gesagt. Grundsätzlich, wir haben es jetzt nicht nötig, sozusagen zu verkaufen. Wir sind profitabel, wir sind gebootstrapped. Jedem von uns gehört ein Drittel der Firma. Und das macht uns super, super viel Spaß. Und wir teilen uns ein Büro, wir reden den ganzen Tag, können hier unsere Träume verwirklichen und darüber quatschen, was wir als nächstes machen. Und wenn wir sagen, wir machen morgen Großwärmepumpen, dann machen wir morgen Großwärmepumpen und können natürlich noch sehr, sehr viele Entscheidungen aus dem Bauch raus treffen. Und unser Bauchgefühl hat uns da natürlich in der Vergangenheit nicht so getäuscht. Hat natürlich auch Vorteile, das mehr zu hinterfragen. aber es lähmt einen auch ein bisschen und deswegen sind wir jetzt gerade nicht gezielt auf der Suche oder wollen nicht unbedingt verkaufen. Natürlich denkt man mal drüber nach und wenn gute Angebote kommen, dann werden wir uns das auch sicherlich nochmal anhören, um einfach so ein paar Chips vom Tisch zu nehmen, weil wir natürlich jetzt mittlerweile auch ein großes Risiko hier fahren, also was die Asset-Verteilung sozusagen angeht, ne? Weil wir natürlich auf dem Papier ein großes Vermögen haben, was alles in der Firma steckt. Dann kann man mal ein bisschen was rausnehmen, um sich auch privat abzusichern. Das ist schon ein Thema, aber das muss jetzt nicht sofort passieren und wir glauben weiterhin an die Sache und wollen natürlich auch mit deutlich, deutlich über 50% noch weiter an Bord bleiben, damit wir eben die Firma noch weiter lenken können und vergrößern können. Also das ist schon noch unser Ziel und wir glauben weiterhin total an den Markt, ja.
Ja, da habe ich auch ein paar Ideen, was strategische Investoren angeht. Aber das vielleicht jetzt sozusagen nach dem Podcast. Vielen Dank für deine Zeit.